BR Schlagerbrunch
mit Karin Schubert.
Eine neue Ausgabe BR Schlager Brunch wartet auf uns und da treffen wir heute eine Frau, die gerade viel unterwegs ist, um das Lebenswerk ihres Vaters zu würdigen. Jenny Jürgens, die Tochter von Udo Jürgens, ist mir aus Wien zugeschaltet. Hallo.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wie schaut denn Ihr Zeitplan gerade so aus? Ist ja noch viel zu organisieren, oder? Da jagt wahrscheinlich gerade ein Termin den nächsten.
Ja, ich bin natürlich gerade mit meinem Bruder auf Promotour für das musikalische Werk meines Vaters oder eben ganz besonders für das neue Album Udo 90 und den neuen Song, den wir entdeckt haben, als ich fortging. Und gestern hatten wir, glaube ich, 8 TV-Interviews, davon 3 live, dann 2-mal Radio, 3-mal Print. Also ich bin hier auch gerade so, wir sind schon ganz schön unterwegs, ja.
Ja, trotzdem schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ja auch Ihr Leben ein bisschen zu beleuchten, das natürlich auch untrennbar mit dem Ihres Vaters verbunden ist. Letztlich ja ein schweres Erbe, weil man ja auch, wenn man eine eigene Karriere gemacht hat, immer wieder darauf angesprochen wird. Oder gewöhnt man sich da im Laufe des Lebens dran?
Also daran gewöhnt man sich und ich glaube, in meinem Fall von schwerem Erbe zu sprechen, wäre jetzt ja wahrscheinlich ein bisschen zynisch. Also ich glaube, dass in allen Familien es diesen Punkt gibt, wo Kinder sich freischwimmen müssen, wenn der Vater Bürgermeister ist oder eine große Rechtsanwaltskanzlei hat oder ich weiß nicht was. Es wird immer diesen Punkt geben, wo man die Eltern auch ein bisschen wegstößt, um eigenständig wahrgenommen zu werden. Bei uns war das natürlich in einem besonders großen Umfang. Und natürlich gab es auch schwierige Momente für meinen Bruder und mich, ohne Frage. Aber von dieser großen Last und dass wir so wahnsinnig viel leiden müssen, davon möchte ich einfach Abstand nehmen.
Immerhin haben Sie ja, wie Ihr Bruder auch, den Namen Jürgens angenommen. Ein schon großer Name. Hat es nicht auch geholfen vielleicht, auch Jobs auch als Schauspielerin zu bekommen?
Ja, natürlich hat das geholfen und ich habe den Namen angenommen, weil ich Jenny Bockelmann, ich fand Jenny Jürgens einfach schlüssiger, ich habe das vorher alles mit meinem Vater besprochen. Natürlich öffnet dieser Name auch Türen, allerdings durch diese Türen hindurchgehen und sich dann beweisen, das muss man ja alleine, da hilft der Name gar nichts. Und ich möchte auch noch dazu sagen, dass es auch viele Türen gibt, die dadurch zugehen, weil man einfach natürlich in einer sehr kommerziellen Welt dann auch unterwegs ist oder es natürlich sehr viele Vorurteile gibt. Und man muss lernen, diesen Weg zu finden und vor allem eine eigene Authentizität zu finden, mit der man ganz klar mit der Situation dann auch umgehen kann.
Zusammen mit Ihrem Bruder John und seiner Frau kümmern Sie sich ja auch um den Nachlass Ihres Vaters am 30. September. Also morgen wäre Udo Jürgens 90 geworden und dazu gibt es ja dieses brandneue Album mit 90 Titeln von ihm. Nun hat Udo Jürgens ja über 1000 Lieder geschrieben, über 500 Singles weltweit veröffentlicht. Nach welchen Kriterien haben Sie die Songs denn dann ausgesucht?
Ja, also natürlich suchen nicht mein Bruder und ich diese Songs alleine aus, sondern wir sind ein riesiges Team von Mitarbeitern, Sony Music, die Plattenfirma, die Familie, meine Schwägerin, Medienprofis. Wir arbeiten da alle zusammen. Und das Kriterium war in erster Linie, dass wir einen breiten Fächer zusammenstellen. Also, dass wir nicht nur Lieder nehmen, die jetzt irgendwie unsere persönlichen Lieblingslieder sind und wieder nur the best of, sondern einen breiten Fächer, der Udos Schaffen von den Anfangsjahren bis hin zum Ende eben ein großes Potpourri zu zeigen, vor allem auch seines Werdegangs, wie er sich musikalisch verändert hat. Und oberste Prämisse war natürlich auch, sich zu überlegen, wir können unseren Vater ja leider nicht mehr fragen, aber wie er darüber gedacht hätte. Das hat viele Gespräche, gibt es immer, wo wir ihn gedanklich mit einbeziehen.
Zu diesen 90 Titeln kommt ja noch sozusagen ein Bonustrack, ein neues Lied von Udo, das bislang unveröffentlicht war und als Single-Auskopplung vor ein paar Tagen schon rausgekommen ist. Als ich fortging, ein Liebeslied, fast wie ein Abschiedsgruß, oder?
Ja, das ist natürlich jetzt sowieso einfach unglaublich, dieser Titel. Also dieser Song wurde Anfang der 80er Jahre geschrieben, sollte eigentlich auf das Treibjagd-Album drauf, ist dann aber thematisch runtergefallen und ist dann in einer Schublade vergessen worden. Das war ein Demoband. Und wir haben es tatsächlich letztes Jahr gefunden. Ein Archivar hat es gefunden, also nicht wir selber. Dann ging es zu Sony, dann kam es natürlich direkt zu uns, dann haben wir uns das alle angehört und es hat uns einfach weggeblasen, dass wir jetzt kurz vor seinem Jubiläumsjahr so ein Lied finden, das dann auch noch heißt, als ich fortging. Also das ist irre. Das ist ja wirklich nicht gesteuert. Mhm. Und ja, diesen Song hat man dann, es war eigentlich ein Demoband, also ein File, wo Udo drauf gesungen hat. Und wie immer hat er es voll ausgesungen. Also er hat nicht nur so einen kleinen, leichten Probegesang da gemacht. Und dann konnte man die Stimme von der Musik trennen, extrahieren. Und dann hat man Kurt Kress gefunden, diesen großen Produzenten und Schlagzeuger, der mit Tina Turner und Freddie Mercury und mit allen Großen gespielt hat und eben auch auf dem Treibjagd-Album mit Udo. Und der hat den Song neu produziert. Und das ist dann sozusagen jetzt das Ergebnis.
Gänsehautgefühl. Gehen wir doch einfach nochmal zurück zu den Wurzeln. Sie hatten ja erstmal eine ziemlich normale Kindheit, vielleicht außer, dass der Papa mal nicht zu Hause war. Wie sah denn diese Kindheit?
Ja, das war auch normal.
Ja, das haben andere auch das Problem, ja. Wie sah denn Ihre Kindheit in Kitzbühel bzw. Zürich aus?
Ach, ich habe nur Erinnerungen an eine total schöne Kindheit. Und ich bin meinen Eltern echt dankbar, dass sie mit uns, als wir Kleinkinder waren, eben nach Kitzbühel gegangen sind, weil wir wohnten oben auf der Bichelalm. Meine Freundinnen waren alles Mädchen von den umliegenden Bauernhöfen. Wir gingen unten in Kitzbühel, das war ja damals alles auch noch ein bisschen anders, in die Volksschule, in Kindergarten und in die Volksschule. Und mein Vater war sehr viel weg. Das war natürlich auch die Zeit von Udo 70, wo er, glaube ich, einmal 10 Monate unterwegs war und auch Japan und überall, also irre. Aber das ist wie mit meinen Hunden, weil die Leute immer sagen, vermissen die dich nicht? Dann sage ich, den Hunden ist das völlig egal, solange einer da ist.
Der sie füttert
solange
vor allen
einer
Dingen.
Da ist, der sie füttert und hinterm Ohr krault, ja, sind die Hunde happy. Ja. Und ich glaube, vielleicht ist es genauso mit Kindern. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jetzt heulend zu Hause gesessen habe, weil der Papa nicht da war. Weil die Mama war da. Die Mama hat in alles Struktur reingebracht, geregelte Zeiten und auch sehr viel Liebe. Und für mich war mein Leben in Ordnung. Und wenn der Papa kam, war eben super. Oder wir haben eben gesagt, heute gucken wir Papa mal im Fernsehen. Juhu. Oder er hat ja natürlich auch angerufen und er hat auch Postkarten geschrieben, sehr süß,
oh Gott,
die ich
ja
eigentlich erst sehr viel später wiedergefunden habe. Ein paar, meine liebe Jenny, und dann schreibt er mir aus Rio de Janeiro und wie es da so ist und so, ganz, ganz süß. Also ich erinnere mich an eine wirklich tolle Kindheit. Mhm. Ein bisschen schwieriger wurde es vielleicht dann später in der Pubertät.
Mhm. Mussten Sie sich dann auch von Mitschülern mal ein paar blöde Sprüche anhören über den Vater?
Ja, ja, nicht nur einmal. Also das war ja schon auch ein Hauch Mobbing. Und so vorm Haus in Gruppe Bonzenkinder und Schneebälle gegen die Scheiben geschmissen. Und der John und ich, wir waren ja immer ganz brave, liebe, total offene Kinder. Und das hat uns total verschreckt. Wir haben das halt nicht verstanden, aber das zog sich dann länger auch noch durch unser Leben. Dieses eigentlich ungewollt respektlose Verhalten Kindern gegenüber, die aus prominenten Familien kommen.
Ja, Kinder können schon grausam sein, ne? Damals war ja eher so englischsprachige Musik angesagt zu Ihrer Jugendzeit. Welche Musik haben Sie denn privat so gehört?
Oh, ich bin eine totale Funk-, Jazz-, Balladen-, Singer-, Songwriter, Crosby, Stills & Nash, aber natürlich Al Jarreau, George Benson, Randy Crawford, Diana Ross, dann damals natürlich 60er, 70er, diese große Earth, Wind & Fire, Stevie Wonder, Supertramp, Elton John, Pink Floyd. Also das ist meine große Erinnerungsmusik an meine Pubertät und die haut mich bis heute um.
Okay.
Und die Musik von Papa natürlich auch, ja, aber nicht alles.
Hätten Sie gedacht, dass gerade Schlager wieder mal so boomen würde?
Wir fanden unseren Vater immer unheimlich cool. Also ich fand seine Musik toll, aber eben nicht alles. Also die Songs, wo es dann sehr schlagerträchtig wurde, da war ich halt so ein Hauch raus, wenn es so schunkelig wurde. Das bin ich heute ehrlich gesagt auch, aber natürlich ganz ohne Arg. Ich freue mich, wenn die Leute Musik haben, die sie toll finden und Schlagerfestivals. Aber das ist eben nichts, was ich mir zu Hause auflege.
Wann wurde Ihnen denn zum ersten Mal bewusst, dass der Papa ein Star ist?
Das wurde mir eigentlich bewusst durch das Verhalten der anderen, gar nicht so sehr aus mir selber heraus. Weil für mich war der Papa immer der Papa. Ja, und der hat halt gesungen und der war halt im Fernsehen. Aber dass er so ein großer Star ist, habe ich mehr durch die anderen Leute erlebt. Und dann natürlich durch das eigene Großwerden. Irgendwann merkt man dann schon, oh ja, hier ist dann doch etwas anderes, anders als bei meinen Freunden in der Schule. Ne, das kriegt man dann natürlich mit, auch wenn man große Fernsehsendungen sieht oder wenn man anfängt, in die Konzerte zu gehen.
Hat man denn eigentlich als Kind oder haben Sie als Kinder was von diesen, Ihr Bruder hat es mal genannt, den Eskapaden des Vaters, was mitbekommen?
Tja, immer wenn wir an irgendeiner Zeitungskiste oder Kiosk vorbeigelaufen sind, da hat man dann das ein oder andere Mal, der Papa hat schon immer versucht, uns vorzuwarnen, hat er angerufen, morgen ist da was, nur dass ihr nicht in der Schule und dass ihr nicht erschreckt und so. Er hat ja auch kämpfen müssen mit den Medien. Aber natürlich war es stückweise sicherlich auch seinem Lebensstil geschuldet. Und das war für die Familie nicht immer einfach. Also das ging uns natürlich auch, wir haben da mit den Augen gerollt. Das ist ja logisch.
Aber immerhin, bei Ihnen war natürlich immer zumindest Geld da. Sie hatten nie finanzielle Probleme. Wie haben Sie denn gelernt, mit Geld umzugehen?
Das hat mir das Leben selber beigebracht. Also ich habe immer gearbeitet. Von jung an. Ich habe mit 15 meine ersten Film gedreht. In Phasen, wo ich nicht gedreht habe, habe ich gejobbt, also in kleinen Jeansläden oder in einer Secondhand-Boutique in München. Immer irgendwie versucht, extra Geld zu verdienen. Mit 19 habe ich Bauerntheater gespielt, bin 5 Jahre durch die Lande gefahren. Meine Abendgage waren 50 Mark. Dafür, dass ich in die verschwitzten Dirndl der Vorgängerinnen steige, weil ja gar kein Geld für Reinigung da war. Gott, und ich habe mir wirklich meine Sporen verdient. Mein Vater hat uns auch nicht mit Geld zugeschüttet und verwöhnt. Das war auch eine Taktik natürlich, die er, so wie seine Eltern bei ihm auch gemacht haben. Ja. Er war immer da, wenn jetzt eine echte Katastrophe passiert ist. Aber ich habe 35 Jahre meines Lebens wirklich gearbeitet und meine Miete bezahlt. Ich glaube, das wissen viele Leute nicht. Manchmal sind Leute gekommen, ich wohnte in irgendeinem Haus im ersten Stock und sind gekommen und haben das Haus gesehen und haben gesagt, oh, da hat Ihr Vater Ihnen aber ein schönes Haus gekauft. Da habe ich gesagt, nein. Ich zahle Miete im ersten Stock, mir gehört nicht das ganze Haus. Und so lernt man, ich habe natürlich auch Fehler gemacht in der Jugend, dann habe ich Schulden gemacht bei der Bank, weil die Bank hat mir endlos Kredit gegeben, weil die dachten, ist ja die Tochter von Udo. Dann habe ich das aber alles wieder zurückbezahlt, habe das meinen Eltern überhaupt nicht erzählt, weil die hätten natürlich ordentlich geschimpft mit mir. Und so lernt man, mit Geld umzugehen.
Nach der Schule sind Sie ja von Zürich nach München gezogen. Ich glaube, zusammen mit Ihrem Bruder sogar, oder? Dort sind Sie dann auf die Schauspielschule?
Ja, er ist zuerst gegangen, genau. Und ich wollte aber unbedingt mit ihm sein auch. Und dann bin ich relativ schnell, der Arme, bin ich hinterher mit 17. Dann haben wir zusammen, musste er mit seiner kleinen Schwester wohnen.
Dann waren Sie auf der Schauspielschule. Das war bestimmt auch nicht so einfach, oder? So jung dann auch auf eigenen Füßen zu stehen. Wie alt waren Sie denn da?
Ja, Schauspielschule, da war ich 18. Also da hat mein Vater uns finanziell natürlich noch unterstützt. Ne, das muss er ja auch. Also der hat uns, mein Bruder und mir, eine Wohnung bezahlt und mir die Schauspielschule bezahlt. Mhm. Genau. Und ich glaube, wir bekamen irgendwie 300 Mark, jeder 300 Mark im Monat. Aus heutiger Sicht fand ich das auch gut, weil mein Bruder und ich, weil wir beide bescheidene Leute geblieben sind. Uns geht's gut. Viele sprechen uns ja immer wieder auch auf Geld an. Wir sprechen überhaupt nicht eigentlich über Geld, weil das auch gar nicht unsere Lebensmotivation ist und auch gar nicht Udos Lebensmotivation war. Aber natürlich ist man extrem dankbar für diesen Lebensstand, den man jetzt hat, diese Freiheit, die man jetzt hat. Aber früher musste man auch schauen, wie man alleine klarkommt. Das musste man eben lernen.
Nach der Schule ging es dann nach München an die Schauspielschule. Sie haben mal gesagt, das Schauspielstudium war erstmal so eine Notlösung. Die Leidenschaft zu dem Beruf kam später. Hatten Sie andere Berufswünsche?
Ich hatte gar keinen richtigen Berufswunsch. Und das war das Problem, dass ich eigentlich gar nicht wusste, in welche Richtung ich gehen soll oder wo ich hingehöre. Ich war schon auch eine Weile so zwischen 17 und 20 ein bisschen lost. Dann, ich habe auch kein Abitur gemacht, ich habe das alles einfach nicht geschafft. Ich habe es irgendwie geschafft bis zur mittleren Reife, aber ich war jetzt nicht so die ganz große Schulgranate, also in gewissen Fächern echt schlecht. Und ich habe dann versucht, Abitur nachzumachen, das habe ich nicht geschafft. Hat der Papa gesagt, ist doch kein Problem, ich habe doch auch keins. Das war irgendwie so süß.
Also ist die waren auch halt was aus ihm geworden.
Ja, ist ja auch was aus mir geworden. Und die Schauspielerei, die kam dann zu mir, als ich 15 Jahre alt war, mit Lisa-Film. Und der einzige Grund, warum ich in einem Film mitgespielt habe, war, dass ich einen großen Namen trug und ein süßes Gesicht hatte. weil von Schauspielerei war da weit und breit nichts zu sehen. Und dann habe ich noch zwei weitere Filme gedreht und irgendwie habe ich gedacht, ja, so geht's ja nicht. Ich muss das ja irgendwie so einen Hauch wenigstens mal lernen. Und dann war ich 2 Jahre im Zinnerstudio. Dann habe ich doch ein paar Sachen lernen können, also vor allem Atemtechnik, mehr dann für Theaterschauspiel und Sprechtechnik und so weiter. Dafür war ich aber eigentlich immer schon ziemlich begabt. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn das jetzt so in mein Leben kommt, dann bleibe ich jetzt einfach mal dabei. Und dann bin ich halt Schauspielerin geworden, eigentlich so, weil ich nichts anderes konnte.
Der Beruf hat Ihnen ja schon anfangs einiges abverlangt. Ich meine, man muss sich ja auch irgendwie seelisch und emotional einlassen. Wie ging es Ihnen damit? Stichwort Lampenfieber.
Also anfangs, genau, das ist natürlich ein großes Thema in meinem Leben. Anfangs hat er mir gar nicht so viel abverlangt. Da hatte ich noch diese naive Leichtigkeit. Das richtige Problem startete bei mir mit Anfang 30 und dann hatte ich eine richtige Störung, also die ja auch ein Riesenproblem. Komischerweise wie mein Vater auch, aber mein Therapeut hat mir damals gesagt, dass das nicht vererbbar ist genetisch. Mein Vater hatte ja so große Lampenfieberprobleme, dass ja der Arzt mit der Kalziumspritze kommen musste. Der lag weinend bei der Mama im Schoß. Ich kann nicht raus. Draußen schrien 10.000 Leute, Udo, Udo, Udo. Und er hat geweint bei der Mama im Arm. Und dann ist er natürlich, musste halt raus.
Wie haben Sie es dann in den Griff
gekriegt? Ich habe irgendwann auch entschieden, dass ich öffentlich über das Thema Angststörung spreche, weil es so viele Menschen betrifft und viele sich nicht trauen, schon auch in meinem Beruf oder in anderen Berufen, weil sie so Angst haben, wenn sie nicht funktionieren, dass man sie dann ausgrenzt oder sie ihren Job verlieren oder keinen Film oder keine Angebote mehr bekommen. Und ich habe dann irgendwann drüber gesprochen, ich habe es in den Griff bekommen, aber es ist ein langer Weg gewesen. Es war jetzt auch nicht, dass ich jeden Tag eine Panikattacke hatte. Aber ich war vielleicht oder bin immer noch hochsensibel auf viele Dinge, reagiere ich emotional sehr stark und ich bin relativ schnell reizüberflutet und habe heute immer noch ein Nervositätsthema, das man mir nie ansieht oder anhört. Auch wenn ich in einer Fernsehsendung sitze, ich wirke immer endlos souverän. Das habe ich mir aber auch lange antrainiert. Die wirkliche Heilung trat ein, als ich meinen jetzigen Mann kennenlernte, ins Ausland ging, mit Tieren und auf dem Land angefangen habe zu leben. Das war meine Heilung und ist es immer noch. Und dass ich so komplett ich sein darf. Die Jenny noch im Nachthemd, im Stall, in den Gummistiefeln, in der Eselscheiße um 6.30 Uhr, glücklich, mit verwurstelten Haaren. Das bin ich.
Sie hatten in der letzten Zeit ja mit einer Gürtelrose zu kämpfen und da sind Sie ja auch ganz offen mit umgegangen. Stress kann ja auch eine Ursache sein. Wie geht's Ihnen zurzeit damit?
Ja, ich habe 2 ordentliche Narben, also eine ziemlich große an der Stirn oben. Und mein Bruder hat gesagt, du musst die Narben tragen wie ein Warrior. Du hast den Zoster überlebt und so. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ist ja auch eigentlich richtig. Ich habe da eben jetzt eine Narbe, ich verdecke die auch nicht. Also ich habe mit meinem Mann eine New York-Reise gemacht. Ich hatte da eine Ausstellung hier in Wien, das war alles schon sehr aufregend, eine Fotoausstellung, die aber super lief. Und dann sind wir nach New York geflogen. Dann hatten wir 2 Wahnsinnswochen in New York und wir haben jeden Tag 20.000 Schritte gemacht, haben den Jetlag ignoriert, volles Rohr, wir neigen beide dazu, haben wir uns in diese Stadt gestürzt. Und dann auf dem Rückweg nach 2 Wochen, denke ich, es brennt so an meiner Stirn. Dann dachte ich zuerst, ich habe eine Sonnenallergie oder eine Nesselsucht von der Sonne oder irgendwas. Und dann irgendwann bin ich dann in Spanien zum Notarzt gefahren, habe gesagt, jetzt wird's richtig schlimm, weil der Varicella-Zoster spaziert ja auf den Nervenbahnen entlang. Mhm. Die Wunden sind ja nur das, was man äußerlich sieht. Da hat mich die Ärztin angeguckt und hat gesagt, Sie haben Varicella-Zoster-Herpes. Und dann ging es direkt los. Volle Untersuchung, die Augen, die Ohren, weil der ging ja quer übers Gesicht. Mhm. Und dann sehr harte Medikation. Ich habe es alles im Griff, es ist alles weg. Ich habe eben jetzt noch die Narben und es gibt eine Impfung, wo mein Arzt aber gesagt hat, ich muss jetzt 2 Jahre warten.
Der Vater, Udo Jürgens, ein großes Schillern, so steht es in der Pressemitteilung von Sony zum aktuellen Album Udo 90. Sie selbst, liebe Jenny, haben für sich die Schauspielerei entdeckt und sich entschieden, Schauspielerin zu werden. Aber Auch als Moderatorin haben Sie einige Erfahrungen sammeln können. Sie durften zum Beispiel den Vorentscheid zum Eurovision Song Contest moderieren. 1988 war das. Das sind schon ziemlich große Schuhe für eine junge Frau mit knapp über 20, oder?
Ja, damit war ich ja auch komplett überfordert. Wenn man sich den ansieht, dann sieht man das ja auch. Also ich musste ganz normal zu einem Casting gehen. Ich erinnere mich, viele andere Frauen, vor allem auch Frauen, die schon Moderatorinnen waren, waren dann da. Ich in irgendeinem Stretchkleid mit hohen Schuhen. Also unfassbar bin ich da zu diesem Casting gegangen und habe da meinen Text aufgesagt. Und dann bekomme ich das. Und das war eigentlich eine Fehlentscheidung, weil man hätte jemanden nehmen sollen, der wirklich ein guter Moderator ist und nicht jemanden nehmen sollen oder dürfen, der sich einfach nur gut vermarkten lässt. Also jetzt begann natürlich eine Vermarktungsschiene mit der kleinen Jenny, die ihresgleichen sucht. Tochter von Udo Jürgens moderiert Grand Prix. Mein Vater hat den zweimal gewonnen. Und da wurde ich wirklich verheizt, ohne Ende. Ich war ja auch ein bisschen naiv. Dann kam dieser Abend, 3000 Leute in der Halle. Ich weiß nicht, wie viele Millionen am Bildschirm. Also ich habe gedacht, was mache ich denn bitte jetzt hier? Und man merkt das ja auch. Das steht ein ganz junges Mädchen, die einfach überfordert ist. Aber ich war auch süß, irgendwie sympathisch. Und es hat dann schon irgendwie geklappt. Aber aus heutiger Sicht als Profi hätte ich mich nicht für mich entschieden, muss ich sagen. Und Moderation, ja, ich habe viele andere, ich habe 4 Jahre die Disney-Filmparade moderiert und ich habe viele andere fürs ZDF Musiksendungen moderiert. Das war eigentlich ganz schön, aber ich weiß, was man als Moderator auch auf der Pfanne haben muss. Und ich neige ja eher dazu, mich so langsam aus diesen öffentlichen Berufen auch zurückzuziehen. Mhm.
Dann kamen aber auch viele Film- und Fernsehrollen. 2001 die Hauptrolle in einer Rosamunde-Pilcher-Verfilmung oder 2010, da waren Sie die Pia Sander in der ZDF-Telenovela Lena, Liebe meines Lebens. Und auch bei Rote Rosen hatten Sie eine Hauptrolle. Das ist ja dann schon so ein Traumjob, oder?
Ja, ich weiß nicht, was die Leute sich manchmal vielleicht so vorstellen. Also man verdient in der Zeit sehr gut, wo man das macht, aber das muss dann auch für sehr lange halten, weil man unter Umständen dann 6 Monate gar keine Arbeit hat. Mhm. Also das übersehen die Leute vielleicht manchmal. Dann bei Lena war natürlich wahnsinnig lustig, hatte ich eine tolle Zeit, weil ich habe mit der Isabel Varell, die hat da meine Schwester gespielt und wir sind ja ganz eng befreundet schon seit 35 Jahren und wir hatten es einfach super lustig. Und ich habe bei Lena, meine Liebe meines Lebens, meinen Mann kennengelernt oder wieder getroffen. Also ich habe tolle Erinnerungen an diese Zeit, aber natürlich ist das auch Heavy Metal. Also da muss man auch natürlich um 6 raus, um 7 Uhr ist man im Studio, um 8:30 fängt man an zu drehen und dann dreht man bis 19 Uhr. Dann muss man im Schnitt 100 Seiten Text in der Woche auswendig lernen. Das heißt, das muss man machen, wenn man dann zu Hause ist. Und ich war immer komischerweise zu heute ein unheimlich belastbarer Typ. Ich habe immer funktioniert, wie der Udo. Das haben wir natürlich auch gelernt vom Papa. Extrem diszipliniert mein Ding durchgezogen.
Dafür, dass das anfangs ja eigentlich eher so eine Notlösung war, die Schauspielerei, wurde es aber doch mit der Zeit zur Leidenschaft?
Ja, lange Zeit sicherlich eine Leidenschaft, aber auch wahnsinnig viel Spaß gehabt. Und ich muss sagen, das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Und natürlich hat dann auch dieses viele Theaterspielen, ich habe ja extrem viel Theater gespielt und war auf Tournee, mich auch stärker gemacht oder auch, dass ich als Schauspielerin besser werde. Ich war nie der ganz große klassische Überflieger, der jetzt am Schauspielhaus spielt oder irgendwie sowas. Und dann war ich aber im Boulevard ja auch gut zu Hause. Das hat ja auch zu mir gepasst. Da war ich oft auch wirklich gut. Da habe ich gut gespielt. Eine große Begabung für Humor. Ich konnte echt, oder ich kann ja auch echt witzig sein, privat und auch auf der Bühne. Und ja, da viele tolle Erfahrungen gesammelt und auch schönes Feedback bekommen.
So vielleicht diese kleine Schlitzohrigkeit, die auch Udo Jürgens immer in seinen Liedern hatte?
Ich habe die. Ich bin frech. Also mehr als mein Bruder. Auf jeden Fall. Und mein Bruder ist etwas verschlossener. Ich bin sehr nach außen. Oder sagen wir mal so, ich muss die Dinge immer sprechen. Also mein Mann kann ein Lied davon singen. Ich muss alles aussprechen. Und dann erwarte ich Verständnis. Nein, also ein bisschen schlitzohrig, ein bisschen frech, ein bisschen direkt, manchmal vielleicht auch ein bisschen dominant. Und ich sage auch, was ich denke, da versuche ich natürlich vorsichtig zu sein. Ich will ja auch niemanden verletzen, aber ich bin halt eine ziemlich ehrliche Haut.
Heute wohnen Sie ja auf Mallorca und haben dort vielleicht sogar Ihre wahre Berufung gefunden, oder? Die Tiere, die Fotografie?
Ja, das ist das Heilendste. Das ist mein Seelenzuhause. Mein Mann, ein wahnsinnig tollen Mann, den ich da bekommen habe, gefunden habe, wie auch immer. Ich muss in der Natur leben. Ich brauche Tiere um mich. Und ich brauche diese Freiheit und diese natürliche Lebensform, diese uneitle natürliche Lebensform, wo ich auch nicht beurteilt werde. Klar, in Spanien kennt mich keiner. Ist natürlich herrlich.
Das neue Album Udo 90 ist ja gemeinschaftlich mit der Familie entstanden. Wie muss man sich das denn vorstellen, Jenny? Sitzt man da so am Küchentisch und hört sich einfach mal durch hunderte von Songs durch?
Ja, auch, aber natürlich nicht nur. Also in erster Linie ist es immer eine Gemeinschaftsproduktion mit Plattenfirma, mit Medienberatern. Meine Schwägerin, die Haya, die Frau meines Bruders, ist ganz maßgeblich involviert. Die führt das Office, das Familienoffice, und wir sind eine eingeschworene, enge Gemeinschaft, die sich natürlich immer wieder auch im Außen Rat holen muss. Das ist ja klar. Und dann vor allem mein Bruder hat sich also durch stapelweise Kassetten und Tonaufnahmen meines Vaters, hat das alles digitalisiert. Jeder hat bei uns so seinen Aufgabenbereich. Ich bin sehr oft für das Medienprogramm, für das nach außen gehen zuständig, so wie wir jetzt eben hier auch sitzen. Also wir haben unsere Stärken alle ganz gut aufgeteilt. Und dann, ja, es ist aber natürlich ein Prozess von Monaten. Also für dieses Album ist ja ein Prozess von einem Jahr.
Ja, Wahnsinn. Na gut, bei den vielen Songs und Titeln kein Wunder. Wie war das eigentlich früher als Familie? Waren Sie denn da als Kinder auch eingebunden? Zum Beispiel, wenn es um, was weiß ich, Texte oder Musik geht, hat Udo Jürgens mal gefragt, wie ihr als Kinder das findet?
Ah ja, das hat er oft gemacht. Vielleicht nicht, als wir ganz klein waren. Aber als er mitbekam, dass wir sehr intensiv selber anfingen, Musik zu hören, auch in der Pubertät. Und ich glaube, dem Papa war es unheimlich wichtig, dass wir ihn nicht spießig finden. Es war immer wieder ein Gespräch zwischen uns, auch noch im hohen Alter, als wir schon erwachsen waren. Ja, es ist mir total wichtig, dass er, vielleicht nicht cool, aber wir fanden ihn ja auch immer cool. Also wir fanden ihn immer cool und wir finden ihn auch jetzt. Jetzt finden wir ihn vielleicht noch viel cooler als denn je, weil wir uns so beschäftigt haben mit seinem ganzen Werk und als Teenager. Ja, er hat uns manchmal mitten in der Nacht angerufen, als wir schon erwachsen waren. Um 1 Uhr nachts oder um 2 Uhr nachts, ich schon im Tiefschlaf. Also der Papa am Telefon, ich muss dir was. Warte mal, setz dich mal hin. Und dann fing er an und dann hat er mir irgendwas gespielt oder gesprochen. Schweinchen, wie findest du das?
Schweinchen hat er sie genannt?
Ja, ich hatte viele Namen, aber Schweinchen war einer davon. Wegen meiner Nase, die als Baby hatte ich überhaupt kein Nasenbein. Also ich hatte nur Backen und sehr große Nasenlöcher, wo mein Vater immer gesagt hat, dass die sehen aus wie eine Steckdose in der Wand. Wie halt von einem kleinen Schweinchen. Und ich fand das immer total süß. Schweinchen, hör mal, Moment mal.
Wie war das denn so in der letzten Zeit, also vor 10 Jahren, als Ihr Vater dann gestorben war, also vor seinem Tod? Welches Verhältnis hatten Sie da? Oft lebt ja jeder so sein eigenes Leben und man denkt gar nicht mehr so drüber nach, mal wieder anzurufen und genau das eben zu tun, zu sagen, frag mal nach, wie findest du das?
Also wir hatten ja immer sehr engen Kontakt. Die Jahre kurz vor seinem Tod neigte er dann doch dazu, hat er sehr zurückgezogen gelebt. Und das hat ein bisschen dazu geführt, dass die engsten Freunde und die Familie manchmal ein bisschen Schwierigkeiten hatten. Wir haben uns leider dann nicht mehr ganz so häufig gesehen, wie das sonst üblich war. Weil er eine andere Lebensform gewählt hat. Und das ist ja auch sein gutes Recht. Und ich glaube, er hat mit der einen oder anderen Sache auch ein bisschen gehadert. Mit dem Älterwerden auch gehadert. Das ist ihm auch schwer gefallen. Natürlich wurde er auch etwas müde. Es war nicht mehr wie früher, dass wir da bis 2 Uhr nachts mit dem Wodka Tonic da irgendwo sitzen. Man merkte, dass sich das alles verändert. Und er hatte auch gesundheitliche Probleme. Das war alles so mit Anfang, Mitte 70. Und da hat man einfach gemerkt, dass jetzt auch so eine leichte andere Zeitrechnung kommt. Man hat es auch gesehen, ich habe es gesehen, in seinem Gesicht oder an seinen Augen besonders, dass er jetzt doch irgendwie auch ein bisschen alt wird.
Mhm. Während eines Spaziergangs einfach zusammenzubrechen und das war's. Hätte Udo Jürgens das für sich so gewünscht?
Ja, das glaube ich schon. Und ich habe mit meinem Vater über das Sterben gesprochen. Er war etwas zögerlicher. Wenn er hätte wählen dürfen, hätte er sich für diese Variante Umfallen und Schluss, dafür hätte er sich auf jeden Fall entschieden. Und ich muss auch sagen, auch wenn das für uns alle ein großer Schock war, wir wollten schlussendlich, dass der Tod für ihn gut ist, nicht für uns. Für ihn muss es ja gut sein. Und für ihn war es, ja, okay.
Es geht ja auch immer darum, das eigene Leben dann auch zu leben. Sie selbst wollten nie singen. Sie haben ja immerhin mal 3 Songs mit Ihrem Vater aufgenommen.
Ja, wurde ich immer überredet. Mhm. Man hat mich gezwungen. Nein, man hat mich nicht gezwungen, aber ein bisschen überredet schon. Bei Liebe ohne Leiden natürlich hat der Papa mich gefragt, ob ich es machen will, habe ich erst mal gesagt, nein. Und dann beim zweiten Mal auch, habe ich gesagt, Papa, nein, was soll ich denn jetzt singen? Ich bin doch gar keine Sängerin. Dann ist er da aber dran geblieben. Wir helfen dir und alles Mögliche. Und dann habe ich das gemacht. Und heute bin ich auch froh, dass ich das gemacht habe. Ist natürlich ein Evergreen geworden. Aber mit dem Singen und dann auch noch mit dem Vater, der so ein großer Sänger ist, den Braten habe ich gerochen, dass besser ist, das zu lassen.
Über die Bedeutung von Geld haben wir schon gesprochen, hier im BR Schlagerbrunch mit Jenny Jürgens. Umso erstaunlicher, dass es bei so einem Vermögen zu Erbstreitigkeiten kommt. Ich weiß, über den Erbstreit reden Sie ungern, Jenny, ist verständlich. Ich will auch keine Wunden aufreißen, aber die Klatschpresse hat das natürlich auch verfolgt. Wie gehen Sie denn mit solchen, ja, auch menschlichen Enttäuschungen um?
Es war eine schwierige Zeit und wir blicken einfach nach vorne und solche Dinge passieren. Und ich habe mit einem Notar gesprochen, der gesagt hat, das hat gar nicht unbedingt was mit der Summe zu tun. Menschen kriegen sich in die Haare wegen 5.000 Euro in der Familie oder entzweien sich sogar oder reden nicht mehr miteinander. Das ist im Grunde genommen unglaublich traurig. Und ich kann nur sagen, dass der Auslöser dieser Situation nicht von meinem Bruder und von mir kam, sondern dass wir uns dann irgendwie eben positionieren müssten, um uns ja zu wehren. Oder man kann das ja nicht einfach geschehen lassen. Es folgten dann sehr lange, anstrengende Jahre und hat uns alle ordentlich angegriffen. Und dann die Medien noch mitten rein, die natürlich jeden Brösel aufgreifen und dann auf unanständigste Art und Weise auf die Titelseiten bringen, ist unglaublich seelischer Stress gewesen, ja.
Kann die Kunst da auch helfen, Wunden zu heilen? Ich habe mir ja mal Ihre Internetseite für Ihre Fotokunst angeschaut, Jenny Jürgens Fotografie. Schon beeindruckend, muss ich sagen, wie Sie so die Natur in ihren Details, in ihrer ganzen Schönheit zeigen. Das Talent haben Sie wahrscheinlich von Ihrer Mutter geerbt, oder? Die war ja früher auch professionelle Fotografin sogar.
Ja, also erstmal vielen Dank für das Kompliment. Das freut mich, dass Sie das sagen. Ja, Fotografie hat etwas sehr Heilendes, weil es etwas ist, was man mit sich alleine macht. Es ist niemand dabei, der einem rein quatscht, sondern ich entscheide ganz alleine, wann ich gehe, wie schnell ich gehe und was ich sehe. Und das ist so schön. Und ja, meine Mutter war, weil sie nicht mehr so intensiv fotografiert, eine ganz fantastische Fotografin, die beim Taschenverlag tolle Bücher rausgebracht hat und also wirklich ganz groß auch noch analog fotografiert hat. Und natürlich gibt es da auch noch den Manfred, ne, meinen Onkel, den Manfred Bockelmann, der ja auch ein ganz fantastischer Fotograf ist. Und wir sind eben sehr kreativ, künstlerisch groß geworden, sehr visuell. Und das hat einen wahrscheinlich geprägt.
Geldsorgen hatten Sie ja nie wirklich, auch wenn Sie teils hart für Ihren Lebensunterhalt arbeiten mussten. Trotzdem und vielleicht auch deshalb setzen Sie sich für Menschen ein, die es nicht so gut haben. Gemeinsam mit dem Roten Kreuz haben Sie das Projekt Herzwerk aktiv gegen Armut im Alter mit ins Leben gerufen. Was passiert da?
Das ist schön, dass Sie das ansprechen, weil das ist eigentlich vielleicht sogar das wichtigste Lebensprojekt von mir. Ja, ich habe 2009 Herzwerk gegründet und das Deutsche Rote Kreuz Düsseldorf als Partner hinzugezogen. Und jetzt gehen wir schon 15 Jahre gemeinsam diesen Weg. Wir helfen Senioren, die unterhalb der Armutsgrenze leben, schnell, unbürokratisch und effektiv mit Geld spenden. Also die können Anträge bei uns stellen. Allerdings muss ich dazu sagen, wir betreiben dieses Projekt ausschließlich in Düsseldorf. Also wir können jetzt leider keine Wünsche aus München oder aus anderen Städten annehmen. Wir betreuen im Moment wirklich sehr, sehr viele Senioren. Und da habe ich im Laufe dieser Reise natürlich viel Emotionales gesehen und erlebt. Alter Mann, der sein Bügelbrett als Tisch benutzt oder die Fensterbank als Kühlschrank. Menschen, die 20 Jahre auf einer durchgelegenen Matratze schlafen, die sich den Besuch zur Beerdigung ihrer Schwester vielleicht nicht leisten können, die mal wieder zu einem Friseur wollen. Es gibt so viel Armut auch in einer Stadt wie Düsseldorf. Also es gibt 9000 Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, in einer so reichen Stadt wie Düsseldorf. Und das ist ja auch einfach beschämend.
Hatte Udo Jürgens auch eine soziale Ader? Immerhin steht ja auf seinem Grabstein, ich lasse euch alles da, ist wohl eher auf seine Musik bezogen. Ne?
Ja, aber mit ich lasse euch alles da, meinte er, weil wir jetzt so viel über Geld sprechen oder so, da meinte er natürlich nicht das, sondern er meinte seine Musik. Und es gibt die Udo Jürgens Stiftung, das ist ganz wichtig zu erwähnen, die ja jetzt auch in unsere Hände übergegangen ist. Eine Stiftung, die sich um Kinder in Kinderheimen kümmert und ja, da wird man sicher in Zukunft auch noch das eine oder andere hören. Und natürlich hat er auch diese soziale Ader gehabt, indem er diese Stiftung gegründet hat. Ja,
ja, Udo Jürgens hatte ja auch musikalisch so ganz zarte Seiten. Nicht nur so Knallersongs wie Aber bitte mit Sahne. Ich denke da an Ich würde es wieder tun, auch ein ganz tolles Lied von ihm. Ne?
Es gibt unglaubliche Lieder, oder Alles, was ich bin, ist ein Träumer, ein Poet, der mit seinen Liedern auf Märchenreise geht. Oder Traumtänzer, Das Narrenschiff. Was dich nicht umbringt, gibt dir neue Kraft zum Leben und so. Hat ja einfach eine Art für eine fantastische Tiefe gehabt, ohne aber so übertrieben intellektuell zu sein, dass ihn keiner mehr versteht, sondern er hat die Leute wirklich abgeholt und hatte eine ganz zarte Seite. Mein Vater war ein hochsensibler Typ. Der hat auch mal zu mir gesagt, ich weiß schon, dass die Leute immer denken, ich check irgendwas nicht oder ich krieg irgendwas nicht mit. Dann hat er mich lange angeguckt, hat gesagt, das ist nicht so. Da habe ich gesagt, weil ich weiß, Papa. Er hat vieles gesehen und es aber dann auch nicht kommentiert.
Der BR Schlagerbrunch mit Karin Schubert und meinem heutigen Gast Jenny Jürgens. Als Tochter von Udo Jürgens hatte sie es nicht immer leicht, aber sie ist ihren eigenen Weg gegangen, hat auch ihr Glück gefunden. Ja, über den Glücklichen sollten wir natürlich auch noch kurz sprechen hier im Schlagerbrunch. Sie haben mal gesagt, dass ihre Partnersuche immer auch eine Suche nach Heimat war, nach der totalen Familie. Vielleicht haben sie ja auch ein Stück weit ihren Vater gesucht?
Ja, das könnte jetzt vielleicht ein Psychologe besser beantworten. Aber vielleicht hätte ich dann die Anlage, mich in sehr viel ältere Männer zu verlieben. Das hatte ich eigentlich nicht, dass ich jetzt eine Vaterfigur suche. Aber ich suche eine gewisse Form von Verschmelzung. Das ist richtig. Ich bin jemand, der eine Beziehung sehr eng und sehr tief lebt. Also ich erwarte viel, aber ich gebe auch unheimlich viel. Das heißt nicht, dass man sich nicht freilässt. Ich brauche ja diese Freiheit, also die totale Klammerei finde ich dann auch schwierig. Aber emotional wollte ich einen Heimathafen haben und vielleicht auch so eine, dass man sich gegenseitig, ich will nicht sagen, dass man sich ist wie Eltern, aber jemanden, der so für einen da ist und zu dem man mit allem kommen kann, auch mit dem blödesten kleinen Frauenproblem und so. Mein Mann ist ja ein Gigant in der Hinsicht.
Sie haben sich wahrscheinlich am Set kennengelernt, oder? Er ist ja Regisseur.
Genau, also wirklich der Klassiker. Aber nicht auf der Besetzungscouch, darauf lege ich Wert. Sondern wir haben eben 99 Mallorca Suche nach dem Paradies gedreht. Zu dem Zeitpunkt war ich ja verheiratet und auch treu natürlich. Und wir hatten einfach eine tolle Drehzeit. Dann haben wir uns 10 Jahre nicht wiedergesehen. Und dann haben wir uns wieder getroffen bei Lena in Köln. Zu dem Zeitpunkt war ich schon 15 Jahre verheiratet und da kriselte es auch irgendwie so. Auf jeden Fall kam David wie ein Tsunami über mein Leben und es war auch unstoppable, auch wenn ich da dann ein bisschen verbrannte Erde hinterlassen habe. Es war nicht zu stoppen. Und ich bin sehr glücklich, dass ich den Mut gehabt habe, im Grunde genommen ein neues Leben anzufangen. Mit einem Spanier, mein Mann ist ja Katalane, er kommt aus Barcelona, hat auch eine tolle intensive Lebensgeschichte hinter sich. Und dass ich den Mut hatte, mit jemandem zu gehen, der auch 2 Söhne hat, in ein anderes Land zu gehen, wo man eine andere Sprache spricht. Und diesen Mut habe ich gehabt.
Kommen wir nochmal zurück zur neuen CD mit Udo Jürgens Songs, Udo 90. Da heißt es ja von Sony Music, Udo Jürgens war seiner Zeit weit voraus, immer unterwegs, neugierig, mit einem Bein schon im Morgen stehend. Nur wenn er auf der Bühne stand, war die Zeit für ihn nicht existent. Haben Sie das auch so erlebt?
Ja, das würde ich schon auch unterstreichen. Der Papa war am glücklichsten auf der Bühne. Das konnten auch nicht wir Kinder oder die Familie sein Klavier und dieses zeitlose Schweben auf der Bühne. Ich glaube, dass das die Momente waren, wo er einfach am allerglücklichsten war und sich am freisten gefühlt hat, weil alles andere war ja auch wieder mit Alltagsfragen verbunden. Mhm. Wo gehen die Kinder in die Schule? Eine Ehefrau, die sicherlich auch öfter nicht so zufrieden war. Meine Eltern haben ja doch einen guten Weg gefunden, in Form einer offenen Partnerschaft das irgendwie zu leben. Aber das klappt ja auch seelisch nicht immer so einwandfrei. Mhm. Und diese ganzen Alltagsthemen, sich da zu befassen, das hat ihm nicht so viel Spaß gemacht, glaube ich.
Was mich ja noch interessieren würde, gibt es denn auch zum weißen Bademantel eine Geschichte oder war das nur so ein Marketing-Gag?
Das entstand eigentlich damals noch von Hans Bayerlein, der damals Udos Manager war. Und der Papa ja immer in der Garderobe total verschwitzt. Dann muss man ja immer gucken wegen Zug und Kälte, dass er sich nicht erkältet. Und dann einmal ging es so schnell dahin, dass er sich total beeindruckt. Du musst raus, Zugabe. Und der Papa, aber ich habe der Bademantel und eine totale Hektik. Und der Bayerlein hat gesagt, raus jetzt mit dem Bademantel, ist doch völlig egal. Und dann ist der Papa mit diesem Bademantel rausgegangen und die Leute sind ausgeflippt. Und dann hat der Bayerlein gesagt, Udo, weißt du was? Natürlich total Profi-Manager. Das lassen wir jetzt so. Wenn du den Bademantel anhast hier in der Garderobe nach dem letzten Lied und schwitzt und alles, dann kannst du mit dem Mantel durch die kalten Flure bis zur Bühne wieder laufen und du lässt ihn einfach an und gehst mit dem Mantel auf die Bühne. Und daraus wurde Kult.
Der BR-Schlager-Brunch. Ja, wir läuten mal wieder die Schlussrunde ein. Es war mir eine Freude, mit Jenny Jürgens ein paar Stationen ihres Lebens Revue passieren zu lassen. Aber schauen wir vielleicht noch kurz in die Zukunft, Jenny. Neben der neuen Single und dem Jubiläumsalbum gibt es ja auch noch eine Da Capo-Udo-Jürgens-Tour jetzt im Herbst mit dem Originalorchester von Pepe Lienhardt. Live auf der Bühne, was erwartet uns da?
Zur Da Capo-Tournee muss ich sagen, dass mein Bruder und ich das lediglich autorisiert haben. Wir sind nicht die Macher dieser Tour und wir sind auch nicht eingebunden in die ganzen Details und Abläufe oder Regie oder irgendwas. Also für uns wird das am 2. November auch eine große Überraschung werden, wenn wir zur Premiere kommen nach Berlin. Aber was wir natürlich wissen, ist, dass es diese Tour geben wird, auf der mein Vater auf großer Leinwand zu sehen wird, aus Zusammenschnitten von dem letzten Konzert in Zürich und Konzertausschnitten von 2012. Unten spielt die komplette Combo der Pepe Lienhardt Band, Pepe, der 40 Jahre mit Udo unterwegs war und privat einer der engsten und besten Freunde war von ihm. Und das ist auch für uns auch so ein gutes Gefühl, weil der Pepe nie dulden würde, dass hier irgendetwas passiert, was nicht in Udos Sinne ist. Die Musiker stehen alle unten mit einem In-Ear und dann wird mit einer Art Tack, weil sie können sich ja nicht umdrehen und immer auf den Udo schauen. Früher hat man ja Augenkontakt gehabt auf der Bühne, die Band mit Udo am Klavier. Und so ist das jetzt rein technisch, also dass die unten live spielen. Es ist kein Avatar oder irgendetwas. Man sieht Udo und ich glaube, dass die das ganz toll aufbereiten werden.
Vielen Dank für die vielen Einblicke, die Sie uns in Ihr Leben und auch ein bisschen in das von Udo Jürgens noch gegeben haben. Danke, Jenny Jürgens.
Ich danke zurück. Ciao.
Der BR Schlager Brunch.
Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.